Das ist auch wieder das Schöne, dass es wieder jedes Mal anders ist. Und ich glaube, das werde ich jetzt in dem Podcast noch sehr oft sagen, dass ich es super wichtig finde, nie genau zu wissen, was ich gerade mache. Also, dass ich nie das Gefühl habe, ich weiß, wie das funktioniert. Und deswegen jedes Mal auch das Setup ein bisschen ändere und jedes Mal andere Instrumente verwende und jedes Mal irgendwie probiere, nicht in diese Routine und nicht diese Sicherheit zu haben, das jetzt zu wissen, wie etwas funktioniert. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Raum. Wenn Leute anfangen zu wissen, wie kreative Prozesse funktionieren, dann wird es ganz schnell langweilig bis tot.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee, eine Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Der heutige Weites Feld-Gast ist der Komponist Felix Rösch. Wir haben gemeinsam bei der Ableton Loop-Konferenz in Berlin performt und jetzt einen Podcast-Talk rund um die berufliche Existenz von Komponisten, kreative Entstehungsprozesse, Produktion von Film- und Theatermusik und auch über die Hard Facts im Leben als Künstler gesprochen, nämlich über Geld und wie wichtig es ist, seine Gagen richtig zu verhandeln. Da es ja seit kurzem einen Mitgliederbereich bei Weites Feld gibt, habe ich mit Felix gleich mal das erste Bonusmaterial produziert, das den Förderern des Podcasts unter www.patreon.com/weitesfeld zur Verfügung steht. Hier findet ihr einen extra Podcast, in dem Felix die aus seiner Sicht wichtigsten Tipps auf dem Weg zum erfolgreichen Komponisten erklärt. Und da Felix, so wie ich und sicher auch viele von euch, Equipment, Studiotechnik, verschiedene Synthesizer und vieles mehr liebt, gibt's auch eine exklusive Videoführung durch sein Studio, in der er gleichzeitig erklärt, wie er all die wichtigen technischen Geräte nutzt, um seine Musik zu produzieren. Der Besuch auf der Patreon-Seite lohnt sich also und ihr werdet dafür, dass ihr den Podcast mit eurer Mitgliedschaft supportet, auch gleichzeitig mit spannendem Bonusmaterial belohnt. Ich packe euch den Link auf jeden Fall nochmal in die Shownotes und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hey Felix, grüß dich.
Hallo Max.
Ich kann es kaum glauben, dass wir es endlich geschafft haben. Wann haben wir geplant? Wir planen seit Monaten eigentlich an diesem Gespräch, ne?
Ja, irgendwann habe ich mal eine Nachricht von dir bekommen und das ist mehrere Monate her. Und dann haben wir irgendwie 3-4 Termine immer wieder probiert zu vereinbaren und jetzt hat es endlich geklappt. Mit kleiner
Sehr
Verschiebung
gut.
wieder. Aber
ja genau, wir haben wieder, das lag aber jetzt an mir und jetzt haben wir es dann doch spontan wieder eine halbe Stunde vor und es ist super, dass alles klappt jetzt. Also herzlich willkommen bei Weites Feld.
Schön hier zu sein, danke.
Ja, wir haben schon auch im Gespräch festgestellt, wir haben uns eigentlich schon vor einigen Jahren mal gewissermaßen kennengelernt, aber auch nicht so richtig kennengelernt, weil wir beide auf der Loop-Conference von Ableton gespielt haben. Ne? Du warst da auch am Start. Was hast denn du da genau gemacht?
Ich habe da eine Spatial Audio Software mit vorgestellt, mit der ich ein Stück von mir, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, im Raum für den Raum komponiert habe und das da im Grunde so ein bisschen auch als Showcase für die Software präsentiert habe. Genau. Also es war jetzt keine Live-Performance. Ich glaube, du hast live gespielt tatsächlich. Ich habe eigentlich nur auf Play gedrückt. Da habe ich das Stück präsentiert und dann auch so ein bisschen erzählt, wie der Prozess war aus dem Stereo-Bereich, in dem ich mich eigentlich viel bewege, dann auf einmal für Spatial Audio, also wirklich für den Raum zu mischen, was ein ganz, ganz skurriler Prozess ist, weil auf einmal alles, was ich sonst so gelernt habe, wie man im Stereo-Raum Weite schafft und laute Effekte erzeugt, auf einmal nicht mehr funktionieren, weil der Raum viel zu groß ist. Und es war eine ganz spannende Konferenz sowieso, finde ich. Und auch ein ganz spannendes Format, das auch mal einem Fachpublikum zeigen zu können. Ja, und es gab durchweg sehr, sehr positive Rückmeldungen. Genau. Das
war ja auch, also abgesehen davon, dass es wirklich total spannend war, wer da überhaupt alles am Start war, eine geile Location, ne? Dieses Funkhaus.
Das Funkhaus ist großartig. Ja, vor allem auch die ganze Geschichte drumherum. Ich habe auch die, witzigerweise die Orchesterverfremdung, das war das Stück, was ich da vorgestellt hatte, habe ich auch im Funkhaus aufgenommen. Das war in den P4-Studios da. Ja. Oder zumindest Teile davon. Andere Teile wurden mit dem Filmorchester Babelsberg eingespielt. Aber genau, weite Teile auch eben da. Deswegen macht es auch irgendwie Sinn. Und diese Akustik ist großartig in diesen Räumen. Diese ganzen holzvertäfelten warmen Räume. Das ist Wahnsinn. Ich bin jetzt demnächst auch auf einem Konzert da. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt.
Also finden da regelmäßig so Konzerte statt noch? Ist das noch richtig in Betrieb?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Konzerten da. Ich glaube, meistens in dem großen Saal. Das ist immer so ein bisschen, zumindest die ich jetzt mitbekomme, sind so an der so an der Grenze zwischen Elektronik, Klassik, Techno, aber auch nicht wirklich. Also es sind so Grenzgänger-Konzerte irgendwie. Aber es ist wirklich ein ganz spannendes Programm meistens. Und also zumindest von dem, was ich gelesen habe und von den Künstlerinnen, die ich so kenne, die da auftreten, klingt das immer ziemlich gut.
Von wegen Grenze, Klassik, Elektronik, Techno. Das ist ja jetzt so ein guter Einstieg, denn also wir sind jetzt so gleich so voll in medias res gewesen, von wegen hier Stereo und das gemacht und so mega Nerd-Talk. aber jetzt für den nicht direkt Felix Rösch-Kundigen, erzähl doch mal, wenn du jetzt kurz mal beschreiben müsstest, also was sozusagen du so beruflich machst.
Ja, das ist eine gute Frage.
Ist gar nicht meistens, so leicht, ne? Wenn man sich deine Website auch anguckt, könntest du alles sagen, es wird auf jeden Fall zutreffen.
Ja. Was ich meistens sage, ist, dass ich das Finanzamt führt mich als freiberuflichen Komponisten und das bin ich im weitesten Sinne. Das heißt, die meisten fragen dann, machst du so entweder so Oper und Konzert oder was machst du so? Machst du irgendwie so Film? Stimmt auch wieder beides nicht und beides irgendwie so halb. Da wird es dann schon schwierig. Im Moment ist es so, dass ich in den letzten 2 Jahren das meiste Geld tatsächlich über Bühnenmusiken verdiene. Das heißt, ich sitze mit Schauspielerinnen und Schauspielern am Theater mit einer Regisseurin, mit einem Regisseur und inszeniere mit denen zusammen ein Theaterstück. Es ist Sprechtheater. Gerade arbeite ich auch an einer kleinen Oper noch mit einem anderen Regisseur. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aber über diese Bühnentheater, Bühnenmusiken verdiene ich tatsächlich das meiste Geld. Dann könnte man sagen, hey, ich bin Bühnenmusiker. So einfach ist es dann aber doch nicht, weil es ja immer wieder Sachen gibt, also ich verbringe auch extrem viel Zeit damit, einfach Musik für mich zu produzieren. Kleine Streichquartette, auch die Oper, an der ich gerade arbeite, ist jetzt nichts, womit ich reich werden werde. Von daher, ich glaube, man kann sagen, ich schreibe und produziere Musik für alle möglichen Dinge, von Hörspielen über Theaterinszenierungen, über Filme. Filmmusiken habe ich jetzt auch mehrere geschrieben, Konzertstücke auch. Genau, im Grunde so wirklich alles, was sich gerade spannend anfühlt und richtig anfühlt. Und das ist meistens sehr viel und sehr breit aufgestellt.
Okay, das ist jetzt, also das ist ein weites Feld, in das wir jetzt mal voll eintauchen können. Ich freue mich auf das Gespräch. Man muss sich vorstellen, du lebst in Berlin. Ja. Und du hast ursprünglich, oder anders, du sagst, du komponierst jetzt für so viele verschiedene Bereiche. Wir werden die jetzt dann bestimmt schrittweise nochmal alle einzeln auch mal zumindest ein bisschen abgrasen. Wie ist aber der Einstieg in dieses Business für dich erfolgt? Also wann hast du dich denn überhaupt entschlossen, in irgendeiner Form professionell Musik zu machen, ob jetzt als Performer oder als Komponist? Und wie bist du jetzt, sagen wir mal, auf dem Ausbildungsweg dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
Es klingt aufs erste Hören immer so einfach, und wenn ich dann drüber nachdenke, ist es doch ziemlich schwierig. Denn ich kann mich nicht an einen konkreten Punkt erinnern, an dem ich gesagt habe, jetzt möchte ich das professionell machen. Es passierte dann irgendwann, dass ich durch mehrere Zufälle, da kann ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen, tatsächlich eine Anfrage bekommen habe von einem Theaterregisseur damals, ob ich nicht für eine seiner Inszenierungen Musik machen wollte. Und das heißt, es war der Punkt, an dem ich damit Geld verdient habe. Das heißt, in dem Moment, wo ich auch so dachte, was, die bezahlen mich dafür, dass ich hier irgendwie Musik mache, wie geil ist das denn? Da könnte man sagen, das war vielleicht der Punkt, ab dem ich das professionell gemacht habe, weil ich ab dem Punkt dann tatsächlich auch, also das Ganze drumherum mit Steuer, dem ganzen Steuer-Finanzamt-Kram, dann auch wirklich offiziell drin war. Das heißt, man könnte sagen, eigentlich ab dem Punkt, da habe ich es professionell gemacht, aber ehrlich gesagt mache ich das, seit ich denken kann. Und ich will, wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich das auch immer machen, habe mir das nie so richtig zugetraut. Bis es dann irgendwann auf einmal so war, dass ich es gemacht habe und jetzt irgendwie.
Das heißt, du hast dich auch schon jetzt als Jugendlicher oder als Schüler mit dem Feld so beschäftigt, dass du sagtest, eigentlich würde ich am allerliebsten Komponist sein?
Naja, ich glaube, so konkret war das nicht. Es war mir so, ich habe mich immer stark über meine Musikalität definiert, weil ich darin irgendwie auch immer sehr gut war. Und das war auch eine der wenigen Sachen, in denen ich wirklich gut war und auch das Gefühl hatte, hat sehr viel für meinen Selbstwert damals gemacht. Und es war schon klar, dass ich irgendwie, dass ich das mehr machen will. Aber ob das ein Beruf geworden ist jetzt oder ob das was anderes geworden wäre und ich irgendwie Informatik gemacht hätte und dann nebenbei noch Musik gemacht hätte, keine Ahnung. Aber also ich glaube, diese Entscheidung, ich kann es jetzt nicht so festmachen auf einen Punkt. Es ist so, dass ich wirklich seit ich Klavier spielen kann, seit ich denken kann eigentlich, mir immer selber kleine Melodien, kleine Stücke ausgedacht habe und das auch viel gefördert wurde von meinen Eltern, von meinem Klavierlehrer damals. Und das immer was war, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich in der glücklichen Situation, dass ich damit mein Geld verdiene. Aber es gibt nicht so diesen einen Punkt, an dem ich sagen kann, ha, da habe ich mich entschieden. Es sind viele kleine Entscheidungen gewesen vielleicht. Eine Entscheidung für ein Studium, bei dem ich mich aber nicht so richtig... Ich hätte ja auch Komposition studieren können. Ich habe stattdessen an einer Musikhochschule schon, aber Ton- und Bildtechnik studiert mit klassischem Klavier, mit ein bisschen Kompositionsanteil noch. Und habe während des Studiums, ist es auch so ein bisschen so ein Emanzipationsprozess gewesen, in dem ich gemerkt habe, hey, doch, ich kann das. Ich hätte auch Komposition studieren können. Ist vielleicht sogar besser so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Aber es sind eher viele kleine Entscheidungen und viele kleine Schritte gewesen, die jetzt zu dem Punkt geführt haben, dass ich jetzt das hauptberuflich machen kann.
Dieser technische Background hat ja auch unter anderem vielleicht dazu geführt, dass du jetzt dann auch so gut eintauchen konntest in diesen Bereich. Du hast viel auch mit Visualisierung gearbeitet und du machst ja auch wirklich viel mit technischen Dingen, Elektronik und so weiter. Kann natürlich sein, dass dadurch die Tür schon mal ein bisschen weiter offen stand, ne?
Absolut. Also es ist ja auch, ich meine, die Zeit ist ja super prägend. So von, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe zu studieren, 19, 20, irgendwie sowas, bis... und ich merke auch immer wieder, ich bin im Herzen auch irgendwo Ingenieur. Ich bin irgendwo Toningenieur, der sich nicht nur mit musikalisches Material nicht nur als Tonlänge, Tonhöhe und Dynamik und ein bisschen Klangfarbe vielleicht sieht, sondern wirklich auch immer einen unglaublich starken Fokus hat, oder ich habe immer einen unglaublich starken Fokus auf Klangfarben, wie bekomme ich die und die Frequenz in dem Bereich hin, wie mische ich Musik, wie produziere ich Musik so, dass der Klang, den ich mir vorstelle, der am Ende auch da aus den Lautsprechern kommt, ist schon immer für mich auch ein großer Teil. Und das ist, da merke ich dann auch wieder, hey, dieses Tontechnikstudium war vielleicht gar nicht so falsch.
Auch im Grunde doch ein Bereich, also zumindest fühl ich das immer öfter so, also das wird ja auch immer wichtiger. Also jetzt nicht nur, wenn man Komponist ist, sondern auch, wenn man Musiker, Performer ist. Also du produzierst ja heute viel häufiger Inhalte, ne? Also dauernd eigentlich für YouTube, für dies, für das. Jeder, der eine Spiegelreflex hat und irgendwie einen Zoom-Rekorder so ungefähr, der nimmt ja Sachen auf. Und dieses Fachwissen ist ja, oder diese, sagen wir mal, dieser Forscherdrang, dann unbedingt diesen Klang und dies und jenes zu finden, kommt manchmal fast ein bisschen kurz in den Ausbildungen der jetzt mal rein klassischen Musiker, weil diese Skills fehlen einem dann auch irgendwann, ne?
Ja, es ist eben auch, also je nachdem, in welchen Kreisen man sich jetzt bewegt. Wenn ich in dem ganz traditionellen, klassischen Kompositionsorganismus mich bewege, dann gibt es ja diverse Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die eigene Musik gehört und gespielt wird. Wenn man sich ein bisschen aus diesem Kontext rausbewegt, wird es schon schwieriger, sehr viel schwieriger. Nicht unmöglich, aber es wird schwieriger. Und dann werden eben so Sachen wie mach deine eigenen Videos, mach deine eigene Promotion, geh auf deine eigenen Social-Media-Kanäle, YouTube-Kanäle, Da wird sowas dann noch relevanter. Ich will nicht sagen, dass es in der klassischen Kompositionsorganismus nicht relevant ist. Also da hilft es, glaube ich, auch. Aber je weiter man sich eben von diesen klassischen Institutionen wegbewegt, desto wichtiger wird es fast. Ich habe letztens so ein schönes Zitat gelesen, das ist da ging es dann um DJs oder Produzentinnen, dass es für die eigentlich die Digitalkamera fast wichtiger ist als das eigentliche Instrument. Was ich so ein bisschen zugespitzt gesagt, und das ist sicher auch nicht ganz richtig so, aber ganz von der Hand zu weisen fand ich es dann auch nicht. Ja, aber es hilft auf jeden Fall auch dabei, diese Medieninhalte zu produzieren. Genau, aber es ist
jetzt nicht. Aber es ist im Grunde eine interessante These, weil auch gerade du jetzt ja so an der Schnittstelle zwischen Klassik und ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen tätig bist. Das heißt, du kommst auch in diese anderen Branchen rein, wo tatsächlich häufig doch das auch echt wichtiger ist also auf jeden Fall sehr wichtig ist, wie man sich unter Umständen dann auch vermarkten kann oder wie man da rangeht, als jetzt, sagen wir mal, nur der Super-Nerd im Keller zu sein, von dem niemand was mitkriegt, so ungefähr.
Ich glaube ja immer noch, diesen Super-Nerd im Keller, den gibt es gar nicht.
Glaubst du, das ist ein Klischee?
Ich glaube, es ist so ein Extremwert, der schon irgendwo eine Richtung vorgibt, die nicht ganz falsch ist. Aber also alle Super-Nerds, die ich jetzt so erlebt habe, sind eigentlich immer sehr umgängliche, sehr nette Menschen, die auch sehr, sehr, die auch einfach in einem anderen Weg gegangen sind als ich. Und sich dann dementsprechend auch über Stipendien, über Scholarships diverse Stipendienprogramme finanziert haben, da ihre Kontakte geknüpft haben und dann zum Teil auch mittlerweile gut davon leben können. Es war von Anfang an nicht so richtig mein Weg. Ich wollte es irgendwie immer, bis ich gemerkt habe, ich mach's nicht und dann will ich es vielleicht doch irgendwie auch nicht so richtig. aber ich glaube, die Leute, die ich erlebt habe, die jetzt auch in diesem ganz klassischen Kompositionskontext leben und überleben, das sind oft gar nicht so die Einsiedlerinnen und Einsiedlerkrebse, die.
Kann man ja als Komponist in dem Sinne heutzutage auch gar nicht sein, ne? Man muss ja eigentlich dauernd, es sei denn, man produziert jetzt vielleicht rein zu Hause im Studio irgendwelche elektronischen Dinge. Man muss ja pausenlos mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun haben.
Ja. Das stimmt. Ich meine, selbst, ich habe ja auch viel so Hörspielmusik mit dem WDR geschrieben. Und da war es auch eigentlich so, dass ich die allermeiste Zeit, 98% der Zeit, saß ich zu Hause. Und dann gab es vielleicht mal Orchesteraufnahmen und dann musste ich mal hin und habe irgendwie gesagt, ja, das funktioniert oder funktioniert nicht oder ist cool oder nicht. Das heißt, da war es schon wirklich so ein Einsiedlerleben. Und ich glaube auch in der Filmmusik ist es ein bisschen so. Genau, aber sobald man sich daraus bewegt und ans Theater geht, spätestens da, da hört es auch schon auf. Und wenn du Stücke aufführen möchtest, dann im besten Fall gibt es ja auch noch Probezeiten. Das heißt, da muss man dann auch da sein. Aber alles in allem ist es schon eigentlich, jetzt mal das Theater ausgeklammert, ein sehr, sehr einsamer Beruf.
Wie ist es? Wir haben ja dieses super interessante Video. Du machst ja mit uns, das gibt's im Mitgliederbereich bei Patreon zu sehen, eine wunderbare Führung durch dein Studio und zeigst uns da, wie du produzierst, wie du arbeitest. Vielleicht kannst du kurz mal so skizzieren. Also du bist ja, du hast deinen Arbeitsplatz zu Hause sozusagen, ne? Oder
genau.
Wie ist das?
Genau. Also wir haben hier eine relativ runtergekommene Drei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Mitte, die noch einen alten Mietvertrag hat, deswegen können wir uns das noch leisten.
Niemals ausziehen.
Niemals ausziehen, genau. Und da ist ein Zimmer, eins von diesen drei Zimmern ist im Moment zumindest noch mein Studio. Da habe ich, im Moment sind es tatsächlich so zwei Workstations, eine, die hier fest installiert ist und eine, die eher so als mobile Live-Station gebaut ist. Und
die du so mitnehmen kannst, wenn du unterwegs auch was spielen willst oder?
Ja, das auch. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich gerade mit dem Setup jetzt hier mehr Live-Musik machen will, weil ich jetzt irgendwie auch das Gefühl habe, ich habe früher auch in mehreren Bands gespielt, in so Metal- und Grunge-Bands und habe das sehr, sehr genossen. Und seit ich 19 bin, dann irgendwie nicht mehr. und merke gerade, dass mir das irgendwie ein bisschen fehlt. Und deswegen probiere ich jetzt auch mein Setup und auch das Werkzeug oder das Instrument. Das ist ja im Grunde auch diese ganze Elektronik, im Grunde ein Instrument, was nur total morphbar und variabel ist, das so zu bauen, dass im Grunde auch dieses ganze Instrument schon auf Live-Musik ausgerichtet ist und schon auf die Performance ausgerichtet ist. Genau, deswegen gibt es 2 Stationen. Das sieht man in dem Video dann auch noch ein bisschen genauer. Da erkläre ich dann auch noch mal, wo was steht und was macht. Genau, aber ja, so, im Grunde ist es das.
So elektronische Setups, gerade auch mit denen du ja jetzt dann viel arbeitest, und überhaupt solche Studio-Setups, die, also das ist immer so die Sache, wenn man dann beginnt, sein eigenes Studio zu haben, vielleicht zum ersten Mal, dann fängt man an, ne, und surft rum und checkt aus, was kann man da hinmachen, was für ein Mischpult nutzen andere und wie baut man sich jetzt so ein optimales Ding. Das ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, der nie endet. Zur Freude diverser großer Versandhändler. Aber die Frage ist, was ich super spannend finde, du sagtest ja, es ging super schnell bei dir los, dann auch, also vermutlich war das noch während deiner Studienzeit, diese Theatergeschichte, oder?
Genau, das war im Grunde so, dass ich während des Studiums ich habe meine Freundin kennengelernt damals, so die sehr theateraffin war, und dann gab es einen Vortrag bei uns an der Uni zu Musik am Theater, zu dem ich eigentlich nicht gehen wollte, aber da ich jetzt gerade mit ihr irgendwie zusammengekommen bin, dachte ich, hey, okay, gehe ich mal hin und höre mir das mal an. Und da gab es einen Vortrag von einem Regisseur namens Christo Schagor, der über Musik am Theater allgemein gesprochen hat. Und ich bin dann im Anschluss an den Vortrag, weil ich tatsächlich dann, als ich drin saß, sehr interessant fand auf einmal, nach dem Vortrag zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, hey, wie kann ich dann auch Musik am Theater machen? Das klingt irgendwie ganz interessant. Und er meinte so, ja, schwierig, sprich doch mal vielleicht so mit Regieassistentinnen, Assistenten an den Häusern. Die suchen vielleicht immer Leute. Genau, habe ihm dann noch einen Link zu meiner Homepage damals gegeben, auf der diverse Arbeiten war. Also ich habe davor schon sehr, sehr viel, deswegen meinte ich, ich mache das eigentlich seit ich 5 Jahre alt bin, schreibe ich Musik. Und da waren so die besten Sachen, die ich bis dahin gemacht hatte, alle auf dieser Homepage. Und dann ist erst mal 2 Jahre nichts passiert, bis er dann angerufen hat und gefragt hat, ob ich nicht für eine seiner Produktion, seiner Inszenierung, das war damals eine ganz kleine Produktion am Schauspielhaus in Chemnitz, ob ich dafür nicht die Musik schreiben möchte. Und habe ich natürlich gesagt, ja klar, mache ich sehr gerne. Weil ich auch schon irgendwie die Ahnung hatte, irgendwie bezahlen die einen dafür auch, glaube ich. Und das war wirklich im Verhältnis, war das nicht viel, das waren irgendwie 2,5, maximal 3.000 Euro. Aber als ich dann mit der Person gesprochen habe am Telefon und die meinte, ja, wir können ihnen maximal 2.500 Euro bezahlen, ich bin vollkommen ausgerastet, weil ich so, habe nur noch gelacht, weil das die Vorstellung, dass mir jemand so viel Geld geben würde.
Wo muss ich unterschreiben?
So. Genau. Genau, und so fing das dann an. Dann habe ich mit ihm diese Produktion gemacht, danach noch eine und noch eine und noch eine. Habe dann über einen Bühnenbildner, den ich mit ihm kennengelernt habe, oder über ihn wieder einen anderen Regisseur noch kennengelernt, mit dem ich jetzt auch wieder, die 9. Produktion bald mache. Genau, aber im Grunde fing das, der Teil zumindest alles an, in dem Studium in Düsseldorf. Nur weil ich zu dieser Seminar gegangen bin oder zu dem Vortrag und ihn daraufhin angesprochen habe. Und wie gesagt, damit verdiene ich jetzt gerade, zumindest die letzten 2 Jahre, den größten Teil meines Einkommens.
Ja, und wie hat sich da in diesem Moment würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, weil wenn man dein Studio sieht, das ist halt ja auch wieder so, wenn man so ein Techie ist, und das ist ja wie ein Paradies so, ein kleines, ne? Also ist schon, da leuchten die Augen so. Also jeder, der das dann im Video sieht, der wird verstehen, was ich meine. Jetzt ist die Frage, weil ich finde das immer so wahnsinnig spannend, wie sich sowas organisch bildet, ne? So ein Setup mit der Zeit. Du sagst, du hast vorher schon Musik gemacht, hattest das auf der Website, er hat das gehört, aber wie war in diesem Moment, wo du den ersten Job sozusagen bekommen hast, sagen wir mal, dein Arbeitsraum so, mit was hast du da produziert und wie hat sich das unter Umständen in diesem Moment verändert, weil es ja auch sich irgendwie professionalisieren musste?
Oh Gott. Also es gibt ein zentrales Element in diesem Studio und das ist mein Klavier. Das ist ein sehr schönes, damals sehr teures Klavier von Feurich. Und das hatte ich damals auch schon. Ich glaube, ich habe auch viel damit aufgenommen, aber das Grundsetup drumherum war komplett anders. Das war sehr minimal. Das war eigentlich nur ein Laptop, ein sehr billiges Mikrofon, was ich geschenkt bekommen habe, tatsächlich damals. Und ein Mini-Gitarrenverstärker. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und so ein Orange-Amp, der so ein Cube. Das ist wirklich so, der
passt ja, klar,
in die Hand. Genau, so ein Gitarrenverstärker von meiner damaligen Mitbewohnerin. Genau,
okay.
Und ich glaube, ein SM57, also ein sehr, sehr...
Das Standardmikro für jedes Snare-Drum-Recording.
Genau. Exakt. Und ich glaube, ich muss auch noch irgendwie ein Interface gehabt haben. Ach genau, so eine M-Box, so eine alte, also wirklich so das Basic-Setup überhaupt. Genau, aber eben schon mit dem Klavier. Und das ist auch so, ich denke mal, du brauchst auch eigentlich gar nicht, also klar, ich bin sehr gerne in diesem Studio, aber wenn ich jetzt sagen müsste, hey, ich habe kein Geld oder irgendwie nur 200 Euro oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dann würde ich es auch wieder komplett reduzieren auf das Klavier, weil ich das Instrument spiele, seit ich denken kann und da eigentlich alles erstmal an Emotionalität abbilden kann und ein Mikrofon. Und das ist es eigentlich. Also das ist so der Kern, den ich bräuchte. Auch wenn ich jetzt daran denke, dass das Setup früher so... Damit ging es auch. Ich meine, man muss sagen, ich fand die Musik, die ich früher gemacht habe, jetzt auch in Retrospektiv nicht so spannend. aber nichtsdestotrotz, es ist auch schon, also ich erkenne mich in der Musik, die ich früher auch schon da über dieses Mini-Setup gemacht habe, wieder. Und ja, es ist natürlich jetzt eine andere Qualität, finde ich, aber es ist trotzdem... Es war auch schon nicht schlecht, so sage ich mal. Sonst hätte er mich auch nicht engagiert. Er meint auch immer, er erzählt auch gerne diese Geschichte, wie er auf diese Homepage gegangen ist, sich die Musik angehört hat und dachte, wow, krass, der ist gut. Wo ich immer denke, ah, okay, wirklich? Cool, danke. Genau.
Interessant, so das mal mitzubekommen, weil, also, ne, wie es halt immer so ist, man denkt dann so, oh, um Gottes Willen, also es wird ja eine Bonus-Episode auch mit dir geben, in der wir darüber sprechen, wie du aus der heutigen Sicht sozusagen so eventuell einige wichtige Schritte empfindest auf dem Weg, wenn man jetzt gerne so eine Art Komponist wie du werden möchte, wie man da jetzt am besten vorgehen muss, wenn man jetzt vielleicht noch vorm Studium steht oder ähnliches, aber es ist einfach auch interessant, denn oftmals ist es ja auch wie so eine kleine Ausrede, ne? Man denkt, man würde wahnsinnig gerne mal anfangen, was zu produzieren, was zu komponieren, aber kein Equipment und wie fange ich jetzt an, da muss ich erstmal, oder man hat schon eigentlich dieses angeborene Gen als Musiker, dass man einfach sau Bock hat auch, sich viel Equipment zu kaufen und man kauft und kauft erstmal ein Zeug und weiß teilweise noch gar nicht, wie es richtig funktioniert. Das ist einfach auch eine interessante Message mal, dass man im Grunde mit so einem kleinen Setup einfach auch beginnen kann und dann doch auch in einem professionellen Rahmen seine ersten Schritte mal tun kann zumindest. Nein.
Wobei jetzt, also man muss fairerweise sagen, ich habe damals schon studiert und habe in diesem Studien-Setup natürlich den Zugang zu wahnsinnig guten, also zu so Studios hatte ich außer beim WDR keinen Zugang mehr gehabt.
Ja.
Und mit den weltbesten Mikrofonen und Mischpulten aufgenommen. Das heißt, aber auch, also da waren schon ein paar Sachen, die ich eben in diesem Setup auch aufgenommen habe. Aber jetzt retrospektiv kann ich sagen, das hätte ich für die Sachen nicht gebraucht. Ich glaube, es ist, und das also sage ich als diplomierter Toningenieur, es ist am Ende sehr viel geiler, wenn du einfach nur ein schrottiges Mikrofon hast und ein gutes Stück Musik an einem guten Instrument, mit einer guten Musikerin, einem guten Musiker. Das ist so viel wichtiger und so viel besser als so ein okay bis ein bisschen langweiliges Stück, was du in einem super Hi-Fi-Raum aufgenommen hast. Und das wird, glaube ich, auch jeder immer so so wahrnehmen, weiß ich nicht. Und das ist, ich glaube, mehrheitlich ist das wichtiger am Ende, dass in der Musik eine Seele, ein Geist ist, als dass sie jetzt super großartig aufgenommen ist. Und da reicht eben auch ein ganz kleines, minimales Setup schon. Es ist natürlich schön, wenn du dann mehr hast, weil du dann werden die Farben, die du produzieren kannst, bunter und schöner und
aber man verliert sich vielleicht auch schnell, ne?
Genau, exakt. Und deswegen bin ich dann auch irgendwann gerade wenn man im Digitalen arbeitet, da gibt es dann das Plugin hier, das Plugin da, dann kannst du noch da, die, der, wir. Und das, auf einmal sind die Möglichkeiten exponentiell so hoch, so vielfältig geworden, dass ich dann irgendwann gelähmt bin und deswegen auch vor 2-3 Jahren angefangen habe, diese ganzen Software-Synthesizer alle nicht zu löschen, ich habe sie noch, aber nicht mehr zu benutzen und stattdessen auf analoge Synthesizer umzuschwenken, die ein bisschen beschränkter sind in ihren Möglichkeiten. Aber dafür, es gibt ja diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, von Dieter de la Motte ist das, glaube ich, aus dem
aus dem Harmonielehrbuch.
Ja, ja, genau, aus einem seiner Bücher, wo er sagt, so als Beispiel für Beschränkung, die die Kreativität schafft, probier mal irgendwas Schönes zu sagen, irgendeinen schönen Satz zu sagen. Das ist schwierig. Wenn du dann sagst, aber probier mal irgendeinen schönen Satz zu sagen, bei dem jeder Buchstabe mit B anfängt, dann hast du sofort, okay, damit kann ich anfangen. Also ich glaube, diese Beschränkung an Mitteln schafft für mich zumindest immer Kreativität. Dann weiß ich auf einmal, okay, die Mittel habe ich zur Verfügung, damit kann ich arbeiten. Und wenn die gut ausgewählt sind, dann funktioniert das für mich eigentlich immer alles relativ, ich will nicht sagen von selber, aber ja, dann ist es für mich einfacher. Und ich bin deutlich kreativer, wenn ich nicht so viele Möglichkeiten habe.
Und wie muss man sich diesen kreativen Prozess vorstellen? Also jetzt vielleicht erstmal am Beispiel einer solchen Theaterproduktion. Also du hast ja wirklich zahlreiche da jetzt schon gemacht. Wie ist das? Der Regisseur kommt auf dich zu und dann wie läuft sowas ab? Und also was gibt es vielleicht für Rahmenbedingungen und wie sieht dann dein kreativer Prozess aus? Wie beginnst du da und wie sieht es dann am Ende aus? Wie wird es umgesetzt und so weiter?
Eine Sache, bei der ich mir nicht sicher bin, ob das in dem Podcast Raum hat, aber ich finde es auch immer ganz wichtig, über so Gagen und Gehalte zu reden.
Alles hat Raum hier, das okay. Ist super wichtig.
Weil ich finde tatsächlich, das ist eine Sache, die kommt oft viel zu kurz. Das sind in der Regel, ich meinte ja schon, die erste Produktion waren irgendwie 2.500 bis 3.000 Euro, die größte Produktion waren 17.000 Euro und die normalerweise sind irgendwie so zwischen 6.000, 7.000, 8.000 Euro, irgendwie sowas. Das erstmal so als finanziellen Rahmen, damit auch alle da draußen ungefähr eine Vorstellung haben.
Und was muss man sozusagen, wenn man diese Beträge jetzt hört, das ist dann der Betrag, den du bekommst, um sozusagen in diesem vorgegebenen Rahmen eben Musik zu produzieren. Genau. Und die gehört dann auf ewig sozusagen dem Auftraggeber. Oder gibt es dann eine gewisse Anzahl an Vorstellungen?
An was? Das letzte Wort habe ich nicht verstanden.
An Vorstellungen. Also die es sind 10 Konzerte und dafür zahlen wir so. Und wenn es dann vielleicht nochmal, es gibt ja immer diese Wiederaufnahmen Spielzeiten. Oder ist das dann eine einmalige Geschichte und du bist dann raus?
Das ist unterschiedlich. Wenn ich tatsächlich mit auf der Bühne stehe, dann bekomme ich natürlich nochmal eine Pauschale von, von irgendwas zwischen 100 und 250 Euro pro Aufführung. Würde ich jetzt manchmal sind es auch 350. Also je nachdem, wo an welchem Theater das jetzt ist. Ich bin aber selten auf der Bühne, weil ich tatsächlich auch gerne zu Hause bin. So. deswegen passt der Beruf auch irgendwie ganz gut am Ende. Bei diesen Beträgen muss man bedenken, genau, diese Aufführungspauschale käme dazu, wenn das nochmal aufgeführt wird und ich auf der Bühne bin. Wenn ich nicht auf der Bühne bin, dann kriege ich einfach eine Pauschale und der Rest läuft über die GEMA, was zum Teil auch ganz gut ist, gerade wenn es so große Weihnachtsmärchenproduktionen sind, wo dann mal 1.500, 2.000 Leute in der Halle sitzen und es viel gespielt wird. Aber es gibt auch diese ganz kleinen Studioproduktionen, bei denen über die GEMA pro Aufführung eigentlich nichts, ich will nicht sagen nichts, aber nicht besonders viel rüberkommt. Genau, aber so, wichtig ist auch noch die ganze Mehrwertsteuergeschichte ist in diesen Beträgen schon mit drin. Das ist so ein Unding am Theater, dass sie die ganze Mehrwertsteuer noch mit direkt, wenn ich 10.000 Euro kriege, dann sind da schon 7% mit einkalkuliert. Ist aber auch wurscht, das zu dem finanziellen Teil, weil wie gesagt, ich finde es wichtig, dass das auch irgendwie, dass alle
ist wissen. Ist so ein ungeschriebenes Ding, ne? Man spricht irgendwie nicht drüber, aber es ist eigentlich für die, vor allem die den Podcast ja auch hören, eigentlich super wichtig, weil es voll viel, ich kriege super viel Feedback von Studierenden, die ja einfach gerade so einsteigen und dann oftmals sind ja so erste Preise, die man in irgendwelchen Branchen mal nennt, dann etwas, was man eine ganze Weile erst wieder erarbeiten muss, um das mal zu ändern, ne? Bei gleichen Auftraggebern auch.
Naja, und es sorgt auch dafür, dass wenn ich das gewusst hätte, ich hatte in meinem Studium leider niemanden, der auch am Theater gearbeitet hat, das heißt, da hatte ich keine Referenzwerte, was ich da nehmen kann und ob ich da jetzt irgendwie abgezockt werde oder nicht. Ich hatte dann einmal eine Produktion, da war ich in Bonn am Theater, wo es dann, ich hatte da irgendwie, irgendwie hat gesagt, okay, ich möchte irgendwie 5.000 Euro für die Produktion, weil ich dachte, das war schon viel. Und da meinte die Dame netterweise, die sind in Bonn wohl wirklich ganz nett, na okay, gut, dann geben wir ihnen 6,5 und wir bezahlen ihnen noch ein Hotel und sie können auch fliegen. Also wo ich so merkte, okay, da habe ich wahrscheinlich zu kurz verhandelt. Aber das sind so Sachen...
aber das ist ja auch nicht die Regel, dass dann jemand auf dich zukommt und sagt, hey, das ist zu wenig. Ne? Das ist oftmals lachen die sich ins Fäustchen.
Finde ich aber auch, genau, exakt. Eigentlich der Normalfall ist andersrum. Und ich finde auch, dass es so für Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, zu wissen, was die anderen verdienen und dass sich da keiner irgendwie schlecht fühlt oder irgendwie abgezogen fühlt und auch nicht gegeneinander ausgespielt werden kann. Deswegen begehe ich immer sehr, sehr offensiv mit diesen Gagenbeträgen um. Und frage auch immer Leute, auch Kolleginnen und Kollegen, Bühnenbildnerinnen, Regisseurinnen, Regisseure, was sie bekommen. Damit dann sich niemand irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt oder gegeneinander ausgespielt wird. Das passiert ja auch gerne.
Ja.
Aber so viel erstmal zu dem finanziellen Rahmen.
Die Hard Facts.
Die Hard Facts, genau. Ich habe auch gut gelernt zu verhandeln mittlerweile. Ich bin ein ganz schlechter Verhandler, aber nachdem ich jetzt irgendwie so und so viele Theaterproduktionen gemacht habe,
Über das Verhandeln werden wir auf jeden Fall auch in dem Bonusmaterial auf dem Weg zum erfolgreichen Komponisten nochmal sprechen, denn das ist wirklich viel wichtiger, als man das erstmal denkt.
Ja, es ist auch mega scheiße und es fühlt sich immer dreckig an, aber es gibt so ein paar Tricks, die funktionieren.
Egal. Sehr gut.
Okay, das soweit zum Hard Facts.
Ich unterbreche hier an der Stelle ganz kurz mal für einen Tipp in eigener Sache. Seit kurzem hat Weites Feld eine eigene Patreon-Seite. Patreon schreibt man Patreon. Und dort habt ihr die Möglichkeit, Förderer des Podcasts zu werden und das Projekt einerseits zu unterstützen und andererseits Zugang zu massig Bonusmaterial wie mehr Podcasts, Videos, Blogartikel und viele mehr zu erhalten. Außerdem erhalten alle Förderer ein Willkommenspaket mit Weites Feld Merchandise als Dankeschön. Schaut doch gleich mal rein unter www.patreon.com/weitesfeld und meldet euch direkt mal an. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes und hier geht's jetzt weiter mit Felix Rösch.
Kreativ ist es so, ich habe mit 4 Regisseuren, 5 ungefähr zusammengearbeitet, mit 2 davon sehr, sehr regelmäßig. Und das Tolle ist, das ist jedes Mal mit jeder Person komplett anders. Und immer, wenn ich gerade glaube, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, kommt wieder jemand anders und macht es komplett anders. Und es funktioniert auch. Es ist so... aber in den meisten Fällen ist es so, dass ich den Text erstmal lese und dann entweder mit dem Regisseur oder der Regisseurin tatsächlich vorher drüber rede, in welche Richtung er oder sie sich das so vorstellen kann musikalisch und dann erstmal Stücke schreibe, produziere, eventuell mit Musikerinnen und Musikern aufnehme. Es ist in den meisten Produktionen so, dass wir nicht den Luxus haben, dass wir Musikerinnen und Musiker auf der Bühne haben, außer mir. Deswegen kommt sehr viel vom Band oder von der Elektronik. Aber im Grunde schreibe ich erstmal und recherchiere ganz viel Musik drumherum. Wir hatten jetzt eine Produktion, da gab es ganz viel so kroatische Volksgesänge und so Geschichten. Und höre mir dann erstmal sehr viel Musik an und fange dann einfach irgendwie an zu schreiben.
Und wenn du schreibst, also ist es so, weil du jetzt auch von anderen Instrumentalisten schon sprichst, die ja wahrscheinlich nicht gleich im ersten Experimentierprozess dabei sind, sodass du dann dies und jenes schon ausprobierst, sondern ist es dann so, komponierst du erstmal ganz frei am Klavier oder hast du gleich irgendwelche MIDI-Geschichten dabei, sodass du auch schon die finale Klangsituation mit verschiedenen Instrumenten-Sounds und sowas ausprobierst?
Das ist auch wieder das Schöne, dass es wieder jedes Mal anders ist. Und ich glaube, das werde ich jetzt in dem Podcast noch sehr oft sagen, dass ich es super wichtig finde, nie genau zu wissen, was ich gerade mache. Also, dass ich nie das Gefühl habe, ich weiß, wie das funktioniert. Und deswegen jedes Mal auch das Setup ein bisschen ändere und jedes Mal andere Instrumente verwende und jedes Mal irgendwie probiere, nicht in
Routine.
Ja, keine Routine und nicht diese Sicherheit zu haben, irgendwas jetzt zu wissen, wie etwas funktioniert. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Raum. Wenn Leute anfangen zu wissen, wie kreative Prozesse funktionieren, dann wird es ganz schnell Ja, langweilig bis tot. Zumindest, das heißt nicht, dass ich nicht auch langweilige und tote Musik schreibe. Das passiert mir sicher auch. Aber die Gefahr wird dann halt sehr, sehr hoch. Aber ich meine, es ist wirklich auch in jeder Produktion anders. Wenn es gibt Produktionen, in denen arbeite ich mit MIDI-Libraries und produziere damit Dinge. Vor allem, wenn es schnell gehen muss, um ehrlich zu sein. Manchmal ist es auch so, dass ich zwei Produktionen gleichzeitig machen muss und dann kommt so die nächste und ich habe wenig Zeit. Dann mache ich das. Ich probiere allerdings diese ganze MIDI-Sample-Library-Geschichte auf ein Minimum zu reduzieren, weil das, ich finde es immer ein bisschen, es ist nie so gewesen, dass ich irgendwann mal so eine MIDI-Library-Musik gehört habe und Gänsehaut hatte und dachte, wow, wie geil klingt das denn? Das ist ein großartiges Stück Musik. Ist mir, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie passiert.
Und ganz zumindest anders, nicht, wenn man das so einsetzen wollte, dass es am Ende klingt wie, also ja, dass man einen echten Instrumentensound auch erzeugen will damit, ne?
Stimmt, genau. Also sobald es den Anspruch hat, genauso zu klingen wie ein großes Orchester, das geht halt nicht. Also oder es ist halt so, alle spielen nur Pizzicatos die ganze Zeit. Dann genau, dann wird es interessant und dann kannst du natürlich auch Sachen machen, die du mit einem echten Orchester niemals machen könntest und dann wird es auch wieder interessant. Aber dann hat es wieder nicht mehr den Anspruch, einfach nur so zu tun, als wäre es ein echtes Orchester. Und es ist aber keins. Das heißt, in dem Moment, in dem man sich wieder aus diesem Realitätsanspruch rausbewegt mit diesen MIDI-Libraries, wird es auch wieder interessant. Aber die meiste Zeit probiere ich tatsächlich von echten Instrumenten zu starten. Ich probiere seit 8 Jahren verzweifelt Cello zu lernen.
Stimmt, das wäre ja super praktisch, wenn du so manche Dinge einfach selber dann exakt mal einspielen könntest.
Hey, ich habe jetzt für ein Hörspiel jetzt, was ich Anfang letzten Jahres gemacht habe, habe ich alle Cello-Spuren selbst eingespielt und im Grunde so...
Also das heißt, du versuchst nicht jetzt verzweifelt Cello zu lernen, sondern du kannst schon auch ein bisschen Cello spielen, ja?
Naja, also wenn ich 20 Takes mache...
Kein Understatement hier.
Ja, wenn ich 20 Takes mache, dann sind 10 okay und genau und so. Also oder sagen wir
aber
fünf sind okay. Das führt es halt auch so, dass ich dann das ist halt auch wieder ganz witzig, wieder an einem anderen Instrument zu starten, wo ich weiß, okay, ich könnte mich ans Klavier setzen, da anfangen mit Dorico oder mit Stift, Papier irgendwie anzufangen zu schreiben. Das kenne ich, das kann ich. Aber dann zu sagen, nee, ich setze mich jetzt ans Cello und auf einmal denke ich so anders. Ich denke in Melodien, ich denke nicht mehr so sehr in der Harmonik und die ganze Musik, die ich schreibe, verändert sich. Genauso wie wenn ich mich an den Synthesizer setze und da auf einmal anfange zu arbeiten, dann denke ich auf einmal in Klangfarben und denke auf einmal in Hüllkurven und Obertonreihen und Spektren und jedes, ja, das macht es für mich halt spannend, immer wieder zu gucken, immer wieder das Medium zu wechseln und zu gucken, wie verhalte ich mich darin. Und dann auch zu sagen, da gibt es auch, Tom York, glaube ich, hat das mal gesagt, dass er meinte, das Beste oder die besten Ideen, oder dass er kein besonders guter Pianist ist und deswegen auch das Gefühl hat, an diesem Instrument eher neue Wege zu finden, weil er musikalisch schon eine sehr starke Persönlichkeit ist, aber genau, das mit einem sehr minimalen technischen, handwerklichen Raum umsetzen muss. Und mir geht es auch so, wenn ich mich ans Cello setze, merke ich, hey, ich bin handwerklich, technisch auf diesem Instrument einfach nicht besonders gut. Also ich möchte sagen, die meisten 8-jährigen Cellisten sind wahrscheinlich besser als ich. Aber mit diesem begrenzten Raum an Möglichkeiten und kleinen Bauklötzen, die ich dann aufeinandersetzen kann, kommt dann doch immer wieder was Interessantes raus.
Und wenn dann die anderen Instrumentalisten dazukommen, also wenn der Schritt erreicht ist, dass du das Konzept sozusagen fertig hast, wie ist es dann? Kommen die dann zu dir ins Studio oder gibt es dann ein separates Studio oder passiert sowas dann am Theater und wo du das ja aufnehmen musst?
Das ist unterschiedlich. Manchmal ist es am Theater, manchmal gehe ich tatsächlich in ein Studio. Meistens ist es bei mir zu Hause, weil es einfach günstig ist. So.
Klar.
Und die Gagen sind jetzt auch nicht so horrende, dass ich jetzt sagen würde, hey cool, ich miete jetzt mal irgendwie für 2 Tage hier ein kleines Orchester. Deswegen also tatsächlich die meiste Zeit nehme ich hier auf. Das geht mit vielen Instrumenten auch ganz gut, gerade wenn man sie nah mikrofoniert. Also funktioniert es, zumindest für die Kontexte, in denen das den es dann aufgeführt wird. Und es hat ja auch nie, oder ich arbeite ja auch nie so, dass ich dann versuche zu sagen, okay, hey, hier ist das Cello und das soll jetzt klingen wie in einem großen, großartigen Konzertsaal. Das ist, glaube ich, immer zum Scheitern verurteilt, sondern immer versuche, mich von diesem Realitätsanspruch möglichst zu verabschieden und zu sagen, okay, das ist ein künstliches Produkt. Also allein die Tatsache, dass es da irgendwie von Lautsprechern abgespielt wird, ist ja schon eine künstliche Situation. Und mache mir das eher zu eigen, als dass ich versuche, dagegen zu kämpfen. Und in dem Moment wird es dann eigentlich auch wieder cool. Deswegen meinte ich, ich finde es immer wichtiger, dass die Musik und die Interpretation der Musik eine Qualität hat. Und wenn die dann mit einem crappigen SM57 im Raum aufgenommen wurde, funktioniert es oftmals trotzdem sehr viel besser als was großartig in einem Studio aufgenommen wurde, aber irgendwie so eher medioker ist.
Ist es jetzt auch, also ich denke jetzt gerade auch so wieder drüber nach, wenn man jetzt als Instrumentalist mit dir da zusammenarbeiten will, gerade so Sachen, die jetzt vielleicht, es gibt ja durchaus mal größere Instrumente, wo du sagst, okay, entweder das passt jetzt nicht in dein Studio rein oder das ist sehr aufwendig zu transportieren. Mhm. Der Aufwand ist halt ziemlich groß im Vergleich zur Gage, die sozusagen dann dabei rüberkommt. Ist das ein Markt, dass du sozusagen auch welche, die du kennst, beispielsweise Musiker, wo du weißt, dass die gut arbeiten, wie du das auch dir vorstellst, teilweise engagierst, um vielleicht die oder jene Spur mal einzuspielen in ihrem eigenen Studio? Oder ist das wirklich immer alles mit dir zusammen in deinem Studio?
Es ist auf jeden Fall ein Markt. Ich meine, man muss sich ja nur mal da gibt es ja auch mittlerweile diverse Plattformen für Session-Musikerinnen und Musiker, die genau das anbieten, dass sie in Island sitzen und als Drummerinnen irgendwie Drumspuren aufnehmen können. Also ein Markt ist es auf jeden Fall. Für mich jetzt persönlich ist es so, dass ich das immer extrem schön finde, mit den Menschen selber in einem Raum zu sein. Das heißt, ich komme entweder zu denen nach Hause und dann nehmen wir da den Kontrabass auf irgendwo. Also wie gesagt, beim Kontrabass ist es so, dass ich auch dachte, hey, dann komme ich mal vorbei. Oder dass sie eben zu mir kommen. Und es ist auch so, dass es gibt ein paar Instrumente wie zum Beispiel Violine oder Horn, die würde ich nicht hier in diesem Raum aufnehmen, weil die zu so einem großen Anteil von dem Raum leben, dass der Raum auch eben gut sein muss. Aber es gibt so Klarinette oder wir haben auch eine Harfe hier schon aufgenommen und eine Flöte geht auch, Querflöten. Genau, also es ist unterschiedlich tatsächlich. Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass man so über, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, so über so Remote Recording Sessions mit Menschen zusammengearbeitet zu haben, aber das kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen.
Du hast außerhalb dieser ganzen Theatersachen ja auch dann mit größeren Orchestern gearbeitet. Vor allem dieses eine Projekt, was ja schon echt krass ist. Das war, glaube ich, auch das, auf das du deine Arbeit an der Loop dann gestützt hast. Dieses Orchester-Verfremdungsprojekt mit dem Mix von Orchester-Sound und Live-Elektronik. Mhm. Das ist ja dann jetzt wiederum was ein ganzes Orchester tatsächlich eingesetzt hat. Wie ist das zustande gekommen? Du hast dafür ein Stipendium gekriegt. Ne? Das, wie muss man sich dieses Projekt vorstellen? Und wie kam auch die Idee dazu?
Die Idee ist eigentlich, also das ist eine gute Frage. Ich habe, I remember. Ich habe ja in Babelsberg an der Filmhochschule nochmal nach meinem Ingenieursdiplom in Düsseldorf Komposition für Film und Fernsehen studiert. Das heißt, im Grunde der Filmmusikstudiengang in Babelsberg. Die haben eine Kooperation mit dem Filmorchester Babelsberg, die so aussieht, dass 4-5 Mal im Jahr oder 3-4 Mal im Jahr die Studierenden des Studiengangs mit diesem Orchester für Projekte Aufnahmen machen dürfen. Ich habe sehr gern sehr viel noch in den Dirigierseminaren gesessen und dementsprechend auch das Orchester selbst dirigiert bei allen Aufnahmen, was auch wieder extrem viel Spaß macht. Komme ich leider viel zu wenig zu. Und stand dann vor der Frage, was ich als Abschlussarbeit in dem Studiengang mache. Und wir hatten ein Seminar, das hat unser Studiengangsleiter Uli Reuter damals geleitet. Da war eine Aufgabe mal, ein Stück zu schreiben, das sich irgendwo zwischen klassischen Instrumenten und Elektronik bewegt. Und das hat irgendwie, und das war wirklich im ersten, zweiten Jahr, und ich habe sehr viel länger studiert, als man eigentlich studieren sollte. Da mit dieser kleinen Aufgabe, die eigentlich als Hausaufgabe gedacht war, fing das an, dass ich dachte, hey, das ist eine super Idee. Das trifft irgendwie genau was, wonach ich die ganze Zeit schon gesucht habe, aber es nie so richtig benennen konnte. Und dann hat es ungefähr 2,5 Jahre gedauert, Und sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit. Noch, genau, es gab auch, aber intern an der Filmuni gab es ein, oder gibt es immer noch ein Stipendium für künstlerische Forschung. Was ein total spannendes Programm ist, weil es innerhalb dieser Filmuni, die ja schon, das muss man irgendwie auch sagen, auf so einen Filmmarkt ausgerichtet ist und schon jetzt, es ist zwar die einzige Kunsthochschule in Brandenburg, aber obwohl es eine Kunsthochschule ist, ist es schon, ja, es, also es geht schon sehr viel darum, die Leute, die da studieren, auch in Brot- und Butter-Jobs zu bekommen, sodass die da irgendwie auch nicht alle dann am Ende doch eher nur, was heißt nur? Also es geht, es ist eine Universität, die durchaus sehr marktorientiert arbeitet. Und da ist dieses Programm dann ziemlich cool, wo es wirklich dann nur darum geht, künstlerisch zu forschen und zu gucken, was passiert gerade, was kann ich mit den Mitteln machen, die ich hier alle kennengelernt habe, mit den Techniken, auch mal abseits von ökonomischen Zwängen und mal, genau, also das, was eigentlich an der Musik, an der Kunsthochschule ja schwerpunktmäßig passieren sollte, so ein bisschen dieses Stipendium. Und das hat dann nochmal zwar nicht die Orchesteraufnahmen ermöglicht, weil die ohnehin schon mit, in diesem Studiengang integriert sind. Das heißt, da muss man eigentlich sich nur früh anmelden und sagen, hey, hier, ich möchte bitte so und so viele Minuten mit dem Orchester haben. Das habe ich mehrfach gemacht, ich glaube 3-mal insgesamt aufgenommen mit den Babelsbergern, genau für dieses Projekt. Und dann aber mit den Fördermitteln nochmal bestimmt 5, 6 Solistinnen damals dann auch im Funkhaus aufgenommen, in den Studios.
Und wie muss man sich das, wenn man sich das, also wurde das auch live aufgeführt?
Leider nicht, nee.
Aber es wäre theoretisch möglich. Also das heißt, wie muss man sich diese Verfremdung vorstellen? Hast du alle Instrumente mikrofoniert und warst du dann irgendwo am FOH-Platz und hast da was live gemacht oder wie war das?
Na, das Ganze ist schon als eine Musik angelegt, die auf Lautsprechern abgespielt wird. Mhm. Also es war von Anfang an nie gedacht als eine Musik, die irgendwie live aufgeführt wird. Das heißt, der ganze Kompositionsansatz und auch der Produktionsansatz war darauf ausgelegt, dass ich eigentlich am Ende hier sitze, auf Play drücke und mir das Stück anhöre. Der ganze Prozess ist eigentlich so, also es ist für mich ein großes Ding, zu sagen, irgendwie zu versuchen, diese beiden Welten, elektronische Musik und die akustische Musik, irgendwie zu verbinden. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das probiere, dann ist das wie so zwei Magnete, die ich zusammendrücken will, aber so richtig wollen sie nicht zusammen, weil sie in ihrer eigentlichen Beschaffenheit überhaupt nicht miteinander funktionieren können eigentlich. Weil sobald ich in der Partitur arbeite, habe ich zwar Kontrolle über Tonhöhen, über Tonlängen, über Rhythmen und sehe sofort, welches Instrument mit welchem zusammengekoppelt ist und wo welche Harmonien spielen, welche Basstöne. Also ich kann im Grunde alle musikalischen Parameter ganz schnell überblicken. Was Klangfarben angeht, da wird es dann schon schwierig. Dann kann man irgendwie bei den Violinen schreiben, jetzt bitte mit Dämpfer und da bitte mit. Also da hat man schon auch ein bisschen Kontrolle über die Klangfarben, aber eben nicht so sehr. Und wenn ich jetzt auf dem anderen Ende des Spektrums in elektronische Komposition gehe und in digitalen Audio-Workstations arbeite und mit Synthesizern, da ist es genau andersrum. Da sehe ich nicht mehr so schnell und so gut, welche Instrumente wo welchen Ton spielen, aber ich sehe unglaubliche Kontrolle darüber, welche Klangfarbe die produzieren und kann das auf eine Art kontrollieren und komponieren, wie es eben im akustischen Raum mit akustischen Instrumenten fast gar nicht möglich ist in so einer Performance. Und da war für mich so die Idee, wie schaffe ich es, das beides trotzdem zu kombinieren, so diese Komplexität, die natürlich, also die, oder anders, die, die Möglichkeit, sehr komplexe Strukturen zu schaffen und die zu überblicken und zu kontrollieren, die sind in der Partitur unglaublich groß und großartig auch. Wie schaffe ich es, diese Komplexität mitzunehmen in den digitalen elektronischen Raum? Denn da habe ich ganz oft das Gefühl, dass die Musik, die dann da entsteht, sag mal, sehr loop-basiert ist, was natürlich auch ist ja cool. Also ne, Komplexität an sich ist ja kein Wert, aber ich habe mich immer darüber über Musik gefreut, auch schon immer eigentlich die mich so ein bisschen überfordert, die so ein bisschen nicht ganz so vorhersehbar ist und die sehr farbenfroh und bunt und wild in dann alle möglichen Richtungen ausschlägt, die eigentlich nicht so ganz erwartbar sind. Und das fand ich immer unglaublich schwer zu schaffen in der Kombination oder in der elektronischen, rein elektronischen Sphäre. Und da war für mich eigentlich der Ansatz zu sagen, okay, hey, ich schreibe eine Partitur, eine Skizze, also wirklich eine Skizze für dieses ganze Stück.
Ja.
Und nehme dann aus dieser Partiturskizze, die ja noch nicht fertig ist, das ist wie so ein Kuchen, der so halb fertig ist, der noch in den Ofen muss, nehme ich einzelne Teile auf, einzelne wichtige Samples auf, mit dem Orchester. Das war ein echt langer, aufwendiger, ziemlich schmerzhafter Prozess für das Orchester, glaube ich. Weil sie am Ende ist es dann doch so, okay, jetzt nehmen wir den Takt nochmal auf und jetzt nehmen wir einmal den Mezzoforte und einmal den Forte und jetzt einmal. Also es war, ich glaube, sie fühlten sich dann am Ende, auch die Musikerinnen und Musiker, die Solistinnen und Solisten, fühlten sich am Ende so ein bisschen wie so eine Sample-Produktionsmaschine. Aber also nichtsdestotrotz, dass wir damit durch waren und ich dann zu Hause war und wieder hier in meinem Studio die ganzen Samples hatte, dann habe ich auch Teile wieder mit Sample Libraries produziert tatsächlich, weil es einfach zu wenig Zeit war, auch mit dem Orchester. Und auch, es gibt auch Sachen wie so Pizzicati, die lassen sich ganz gut aus Sample Libraries holen. Und der coole Moment war eigentlich der, in dem ich dann hier diese Partiturskizze hatte und dann anfangen konnte, die nachzubauen in meiner digitalen Workstation, also in dem Fall ist es Ableton. Und dann aber mit allen Möglichkeiten, die ich habe im digitalen Raum, im elektronischen Raum, die zu verfremden, die zu verarbeiten, zu stretchen, zu kürzen, zu schneiden, mit Effekten zu belegen, dann wieder rauszurechnen und dann wieder umzudrehen und dann wieder, also so diese endlose Myriade an Verarbeitungsmöglichkeiten, die man dann eben hat im Bereich der Klangfarben, wirklich zu nutzen und trotzdem im Kern eine Partitur zu haben, die in sich schon relativ komplex arbeitet und komplex angelegt ist. Genau, da im Grunde nur das quasi zu remixen. Das war so die Idee. Das hat so okay funktioniert, finde ich. Ich habe das dann später nochmal auch für einen Film mit benutzt, für Prelude. Das ist jetzt Anfang diesen Jahres, glaube ich, Ende letzten Jahres rausgekommen. Wo wir das Gleiche im Grunde mit dem Chor gemacht haben, mit dem vom Westdeutschen Rundfunk, dem Rundfunkchor. Das war auch sehr spannend, haben es sehr ähnlich gemacht. Genau, und jetzt gerade arbeite ich an einem Streichquartett, in dem das Ganze dann auch mal live auf der Bühne live performt werden kann, was dann nochmal andere Anforderungen mit sich bringt, aber
Das wollte ich gerade fragen. Das war jetzt also dann eher ein Studio-Experiment.
Genau.
Gibt es denn da auch, also hast du auch schon Werke komponiert im Bereich elektroakustische Musik, die dann eben konzertant aufgeführt wird, oder ist das das Erste?
Doch, ich habe einmal tatsächlich ein Stück für den Rundfunkchor geschrieben, was zweimal aufgeführt wurde.
Hey.
Oder nee, dreimal, glaube ich, tatsächlich. Einmal nochmal in Bonn. Genau, was im Grunde über, es ist relativ banal gewesen eigentlich. Es war der Chor singt zu einer elektronischen Begleitung.
Es waren okay.
2 Minuten. Ja, es war okay, sage ich mal. Nicht bisher die Arbeit, auf die ich so wirklich stolz bin, aber es war okay. So.
Wie ist es denn? Du hast ja auch, also wenn man sich dein Portfolio anguckt, voll viel im Bereich auch Hörbuch und Filmmusik gemacht. Bist da ja auch, das sind echt krasse Produktionen ja gewesen, die auch ausgezeichnet wurden. Wie ist denn so die Balance, wenn du jetzt von so einem Orchesterprojekt sprichst, wo es ja eigentlich, also das ist ja wie so absolute Musik, ne? Es geht um das Experiment mit den Klängen und so. Mhm. Aber bei anderen Produktionen stellt man sich ja auch, wie jetzt vielleicht im Theater, ein bisschen das so vor, dass du natürlich gewissermaßen an dieser Story oder an einem Film, an einer Handlung gebunden bist. Wie ist denn da das Verhältnis von diesem Experiment, was sich ja auch im positivsten Sinn so ein bisschen verliert, ne, im Kompositionsprozess, und diesem vorgegebenen Ziel, dies oder jenes eben zu vertonen? Also wie viel Freiheit hat man da dann? Ja.
Es ist halt wieder bei jeder Regisseurin, jedem Regisseur, mit der oder dem ich arbeite, anders. Es gibt Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, es gibt Menschen, bei denen das so ist, dass sie sagen, hey, mach irgendwas, ich vertraue dir, es wird schon cool. Und dann mache ich irgendwas, von dem ich denke, das könnte passen. Und dann wird am Ende noch gesagt, ja, cool, nehmen wir sie um. So ist es ganz viel bei der Regisseurin, mit der ich am WDR arbeite. Weil die, ich weiß immer nicht so genau, ob das auf der einen Seite, ob das ein Vertrauen ist oder ob das ein bisschen so ist, wo es den Menschen ein bisschen egal ist.
So manchmal, die Grenzen sind wahrscheinlich,
ja, genau, die Grenzen
sind wahrscheinlich fließend.
Also da jetzt gerade auch bei großen Produktionen, wo dann die größte war da wahrscheinlich die Unendliche Geschichte, bei der dann das Sinfonieorchester vom WDR in der Kölner Philharmonie 6 Tage saß und meine Musik gespielt hat, wo dann auch schon, also da haben wir schon ein paar Runden gedreht mit der Musik. Und auch wenn wir überhaupt ein Orchester haben, was da sitzt oder einen größeren Klangkörper, gibt es schon immer wieder ein paar Runden, die wir da drehen. Und dann gibt es auch andere Beispiele, wo wir im Film zum Teil minutiös die 20., 30. Überarbeitung der Szene, der Musik zur Szene bauen, und es ist funktioniert trotzdem noch nicht und muss jetzt in die 25. Revision. In der Werbung ist es auch, ab und zu mache ich tatsächlich auch Werbung, es ist auch so, dass es relativ viel, zumindest in den Leuten, bei den Leuten, mit denen ich arbeite, sehr viel Revisionen gibt. Aber also die künstlerische Freiheit, die da, es ist ja immer irgendwie, jede Kooperation oder Kollaboration ist ja immer irgendwie ein bisschen so eine Einschränkung in gewisser Weise. Und wenn es dann natürlich noch ganz starke Vorgaben gibt, wie, weiß nicht, ich nehme gern die Hörspiele beim WDR, da ist es so, dass ich, also sie sagt wirklich, ja, mach mal irgendwas, das wird schon cool. Aber ich bin dann eher so, dass ich dann auch überlege, hey, was würde denn für diese Geschichte passen? Was würde denn zur unendlichen Geschichte für eine Klangfarbe funktionieren? Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass die Zeitrahmen in der Regel relativ knapp sind in diesen Produktionen und ich jetzt nicht wie Stravinsky eine Woche Zeit habe für eine Minute Musik oder noch weniger, dann falle ich zumindest auch ganz schnell auf Erprobtes und auf Dinge zurück, die funktionieren, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es mir irgendwo dann doch wichtig ist, immer wieder andere Workflows zu haben, um da ein bisschen entgegenzusteuern und doch immer wieder in andere Felder oder in andere Reflexe reinzukommen oder alte Reflexe abzulegen. Aber das Verhältnis ist schon so, dass ich eigentlich die meiste Zeit mir selber überlege, was würde da gut passen. Das heißt, es kommt oft gar nicht von außen, dass jetzt irgendwie eine Regisseurin, ein Regisseur sagt, hey, wir müssen jetzt hier, das muss so klingen wie John Williams, 7 Jahre in Tibet und go. Auch im Film passiert das fast gar nicht. Das ist meistens so, dass ich mir tatsächlich ich mich dann selber stilistisch beschränke und sage, okay, das würde irgendwie passen und das dann auch probiere zu produzieren und dann immer wieder aber auch mir versuche, Räume freizukämpfen, in denen ich in diesen Aufnahmen Sachen auch einbringen kann, die im Rahmen des Stücks zwar noch funktionieren, aber trotzdem relativ, ich sag mal nicht wild, aber irgendwie doch eigennäher sind oder freier sind. Und diese Räume ergeben sich eigentlich immer. Die ergeben sich in jedem Projekt. Und ich muss auch ehrlich sagen, also auch wenn ich jetzt, auch wenn das so ein bisschen so klingt, jetzt muss ich da irgendwie in dem und dem Stil das komponieren, das macht auch mega Spaß, auch wenn da irgendwie 8 Hörner sitzen, die in so einem mega geilen Raum was rausposaunen oder raushornen, was eigentlich so ein bisschen nach Wagner klingt, aber es ist irgendwie trotzdem cool. Das macht Spaß, das macht trotzdem Spaß. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt, dass ich das Gefühl habe, mich da irgendwie, da irgendwas zu verlieren oder weggeben zu müssen in dem Moment, in dem ich mich dann auf einen bestimmten Stil auch eben aus Zeitgründen beschränke.
Das klingt aber auch, gerade jetzt diese Geschichte mit, ne, man hat keine Woche Zeit für eine Minute Musik. Du bist natürlich auch dann oft in mehreren Produktionen, zumindest halb gleichzeitig, die sich sicher irgendwie ein bisschen überschneiden, mhm, oder teilweise auch vielleicht extremer involviert. Wie muss man sich denn dann so einen Tag bei dir, du sagst, du bist gern zu Hause, ne, wahrscheinlich auch notgedrungen, weil du ja auch viel einfach im Studio produzierst. Wie muss man sich denn da einfach deinen Alltag so vorstellen? Also wie sieht denn so ein Tag im Leben des Komponisten Felix Rösch aus?
Also gerade gibt es sehr viel Windeln und Babynahrung und Kita und Kindergeldgutschein. Ja, nicht Kindergeldgutschein, aber so Sachen passieren gerade sehr viel in meinem Leben. Das ist gerade so, ich sag mal, 50% bestimmt, 60%, wenn ich... Aber das Schöne
ist, das heißt,
ist,
du kannst dich aufgrund deines Jobs ja auch toll gewissermaßen um deinen Nachwuchs kümmern und dann deine Zeit etwas freier einteilen.
Ja, das kann ich, wenn ich zu Hause bin. Ich bin dann jetzt Ende des Jahres bin ich zum Beispiel in einer Produktion in Wien am Theater und dann bin ich halt auch mal so 5 Wochen weg. Which sucks. Aber,
aber ja. Zum Glück nicht ganz so. Man hat vielleicht die Möglichkeit, immer mal zurückzukommen.
Genau, ja, und auch mal, dann kommt meine Freundin und meine Tochter auch mal nach, machen ein bisschen Urlaub. Genau, aber die Zeit dazwischen bin ich eigentlich fast die ganze Zeit hier und arbeite von zu Hause und probiere wirklich mich sehr viel um meine Tochter und auch um meine Freundin zu kümmern. Das ist gerade tatsächlich ein Großteil meines Alltags. Ich kriege dann doch immer mal wieder hin, dass sie mir ein paar Stunden freiräumt, ich ihr auch ein paar Stunden freiräume und in den können wir, kann ich dann arbeiten. Aber ich meine, es gibt auch wieder so alltagsmäßig, muss ich sagen, es gibt wieder nicht so, es gibt nicht so richtig den Alltag, weil sich auch die Auftrag oder anders, die Projekte sind so vielfältig und so unterschiedlich, dass ich dann nie wirklich einen Alltag etablieren konnte. Es gibt ein paar Strukturen, die ich extrem wichtig finde, die mir helfen, meinen Tag zu strukturieren. Im Moment ist es meine Tochter, die um 7 aufwacht oder um 6 und das strukturiert den Tag schon super. Mir persönlich hilft es dann auch wirklich, Arbeitszeiten fest zu definieren, in denen ich arbeite und in denen ich auch unangenehme Arbeit machen muss. Und weil auch so diverse Musiken und Stücke haben ja auch immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich was schreibe, gibt es bei fast jedem Stück immer einen Punkt, bei dem ich denke, ach, uff, aber ich muss es ja doch fertig machen.
So, und das ja, das gibt es, glaube ich, immer. Ne?
Ja, dieses Valley of Death, wo die meisten Projekte dann doch sterben, aber manche überleben. Genau, und über so Sachen oder wenn es um Steuerkram geht oder um E-Mails schreiben und den ganzen Bürokram. Es hilft mir sehr, da klar strukturierte Arbeitszeiten zu haben, in denen ich dann weiß, okay, das mache ich jetzt da fertig. Das ist so ein bisschen das Einzige, was wirklich als Alltag sich bei mir etabliert hat. Ansonsten, es ist wirklich jedes Mal unterschiedlich. Ich finde es extrem wichtig, auch viel Musik zu hören selber. Das ist ja auch schon eine Form von Auswahl, eine Form von künstlerischem Prozess ist, bestimmte Musik auszuwählen und dann auch zu entscheiden, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, was finde ich daran gut, warum. Genau.
Das heißt, hörst auch sehr analytisch dann wahrscheinlich, ne? Auch im Live-Bereich.
Ja, wenn mir was gefällt. Wenn mir was gefällt, höre ich sehr analytisch. Und dann suche ich auch gerne Partituren raus. Und das ist ja das Coole heute. Du kannst es gibt von fast allen Stücken, die nach 2000 oder nach in diesem Jahrtausend geschrieben wurden, gibt es Partituren online. Und wenn du dann noch eine Aufnahme irgendwo bei Spotify findest, dann kannst du... es gibt immer was Spannendes zu lesen, zu sehen, zu hören. Und das finde ich mindestens genauso wichtig, wie selber zu schreiben. Und ja, das ist vielleicht so auch was in meinem Alltag noch.
Du sprichst von wegen Alltag und so. Das ist ja auch so ein Alltag, dass der sich überhaupt so halbwegs rausbilden kann, ist ja auch eine gewisse Planung in die Zukunft vonnöten. Und du hast jetzt schon gesprochen von einem Projekt Ende des Jahres. Jetzt ist ja gerade erst Anfang Januar. Das heißt, du bist aber auch schon ziemlich gut in die Zukunft voraus verplant. Oder wie weit planst du so einfach mit deinen Jobs in die Zukunft rein?
Es ist also bei den Theatergeschichten und jetzt auch bei der Operngeschichte, das sind schon, die haben Produktions- oder auch beim WDR, die haben Produktionsvorläufe, die sind sehr lang. Also beim Theater ist es bestimmt 1 Jahr bis 1,5, die das, also im Voraus eigentlich schon klar ist. Oder ich werde zumindest in der Regel so 1 Jahr, 1 bis 1,5 Jahre vorher gefragt, ob ich die Produktion da machen möchte. Mich fragen auch immer nur die Regisseurinnen und Regisseure, mit denen ich arbeite.
Ist es so, dass die sich das immer aussuchen? Also das heißt im Grunde, wenn man da einsteigt, dass man dort auch anknüpft?
Bei den Regisseurinnen und Regisseuren meinst du?
Ja.
Ja, genau. Also das ist, die sind im Grunde meine, ich will nicht sagen, ja doch, meine Auftraggeber. Im Grunde, also das sind die Leute, die... die mich immer wieder fragen, ob ich mit denen arbeiten möchte und mich einladen, in Projekten zu fragen, in Projekten zu arbeiten.
Und das ist natürlich im Grunde also eine coole Sache, ne? Also du bist relativ frei in deiner Arbeit, aber dennoch hast du bis in doch ziemlich ferne Zukunft also einen richtig safen Plan, so was da passiert.
Ja.
Oder empfindest du es eher als zu determiniert irgendwie?
Nee, ich finde es ziemlich cool. Weil es gibt halt auch noch diverse andere Projekte, wo ich sehr kurzfristig angefragt werde und dann irgendwie ein Hörspiel retten muss, weil es irgendwie die Rechte nicht geklärt sind für die Musik und jetzt alles nachgeschrieben werden muss oder so. Das passiert. Und das ist dann super kurzfristig. Und da bin ich total froh über so ein großes Spektrum an verschiedenen an Projekten, die zum Teil sehr, sehr kurze Laufzeiten haben, zum Teil extrem lange. Und ich dann im Mittel weiß, hey, ich werde auch 2020 finanziell überleben und 2021 vermutlich auch so. Also das hilft schon zu wissen, okay, es gibt so einen Grund, so eine Baseline, die da ist. Und alles, was dann dazukommt, ist cool. So. Und dann, ja, es nimmt so ein bisschen die Sorgen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, Sorgen sind immer da, seit ich das mache, sind Finanzsorgen.
Also jetzt existenzieller Art oder was?
Naja, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich ich würde verhungern, aber es ist, ich weiß halt nicht, was ich in 2 Jahren mache. Keine Ahnung. Es kann sein, dass die beiden Theaterregisseure, mit denen ich arbeite, sehr viel arbeite, dann irgendwie sagen, hey, ich mache jetzt was anderes. Es kann sein, dass die Werbeagentur, mit der ich für die ich immer mal wieder Musik schreibe, dass die Regisseurin, mit der ich Filme mache, es kann sein, dass die irgendwie sagen, nee, ich mache jetzt was anderes und dann macht es Puff und ich habe keine Aufträge mehr. Und das ist sowas, also das schwebt immer über allem. Und damit muss man, glaube ich, auch klarkommen als freiberuflicher Komponist oder Komponistin. Das muss man aushalten. Aber klar.
Die Vorteile sozusagen überwiegen da für dich.
Ja, es ist ja auch, ja, absolut. Sonst würde ich es nicht machen. das Ding ist, also man muss auch halt auch sagen, ich bei mir funktioniert es so und bei mir funktioniert es seit 8 Jahren ganz gut, dass ich davon okay bis sehr gut leben kann. Und solange das so ist, ist es einfach der geilste Job auf der Welt. Also ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, so wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber wie gesagt, das liegt auch an mir, weil ich weiß, dass ich das machen will und ich würde es auch machen, wenn es schlechter laufen würde. Einfach weil ich will das machen. Und selbst wenn ich irgendwie einen 450-Euro-Job noch machen müsste und irgendwo in einem Callcenter arbeiten müsste oder irgendwo kellnern würde, ich würde das weitermachen. Von daher, aber ich glaube, das braucht man auch. Aber das machen wir vielleicht noch in den 10 Tipps.
Ja, auf jeden Fall. Da kommt noch was mit rein. Ja. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen, aber was vielleicht noch ganz spannend, wenn wir jetzt fertig sind, was steht bei dir an gerade so? Was passiert jetzt so in der nächsten Zeit?
Als nächstes geht jetzt am 11. Februar gehen Proben am Deutschen Theater hier in Berlin los. Da mache ich mit einem jungen Regisseur, Jan Friedrich, der ist super und den mag ich sehr, eine Produktion, deren Namen ich gerade vergessen habe. Er hat mir heute den Text geschickt. Das heißt, ich würde da jetzt die nächsten Tage mal den Text lesen und mir dann überlegen, was für Musik da geschrieben werden müsste. Genau, dann gibt es danach in Konstanz wieder eine Theaterproduktion. Und ich habe wieder das Stück vergessen. Ach Gott, aber es sind so viele Produktionen. Genau, das. Ich bin gerade noch dabei, ein Streichquartett zu schreiben, in dem genau dieses Prinzip der Orchesterverfremdung live umgesetzt werden soll. Das mache ich gerade hauptsächlich. Und genau, es gibt noch eine Oper, die ich dann in Konstanz mit einem, wieder mit dem Regisseur, den ich in Düsseldorf kennengelernt habe, in dem Studium, die ich gerade mit ihm zusammen plane. Das ist über von Paul Adler ein Text, nämlich, das ist ziemlich cool. Genau, aber so das, was jetzt gerade ganz konkret ansteht, sind die Theaterproduktionen jetzt am Deutschen Theater und danach in Konstanz. Und danach in Wien und danach dann wieder in Konstanz. Naja, Genau, aber das, also die Theaterproduktion sind so die Sachen, die, die jetzt so am fixesten sind, weil das auch so quasi Kompositionsaufträge sind.
Da gibt es Deadlines und du weißt genau, Bescheid.
Genau, exakt, ja. Da gibt es Deadlines und da geht es nicht nur darum, dass ich das irgendwie organisiere und genau.
Das klingt alles super spannend. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was in die Shownotes packen, also auch deine Website, aber auch vielleicht können wir das ein oder andere Projekt reinpacken, dass diejenigen, die den Podcast hören und dann Lust haben, sich mal anzuschauen und anzuhören, wie das dann mal in live klingt, wenn du es in deinem tollen Studio, was wir ja gleich noch sehen werden, produzierst. Das ist doch super spannend. Erstmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es kommen jetzt diese wunderbaren 4 Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle.
Okay.
Und zwar ist die erste, was lernst bzw. übst du gerade? Hast du vielleicht im Gespräch sogar schon halb beantwortet?
Was ich gerade lerne oder übe?
Ja,
Gibt's Cello. Was? Cello,
ja, genau. Hätte ich jetzt auch als erstes dran gedacht.
Ja, doch. Also tatsächlich, wenn es wirklich ums reine Handwerkliche geht, dann probiere ich seit 8 Jahren Cello zu lernen. Das ist schwierig.
Das ist super schwierig, ne? Ja. Also du, was nimmst du denn da für Literatur ran? Also so richtige, so üble Literatur oder ist es mehr so intuitiv?
Nee. YouTube. Es gibt extrem viele, extrem viele YouTube-Videos von Cello-Lehrerinnen und Lehrern. Und das Spannende ist, dass jeder, die das machen, das irgendwie anders erklären und immer sagen, oh, und jetzt achtet bitte darauf, dass ihr den Ellenbogen nicht zu tief haltet. Also merkst du, dass da ein riesen Erfahrungsschatz bei jeder Person ist, was Schülerinnen und Schüler in der Regel dann falsch machen. Und das ist bei jeder dieser Lehrerinnen und Lehrer anders. Das heißt, ich habe irgendwie das Gefühl, auch spätestens, wenn dann Dinge redundant werden, zu merken, okay, worauf muss ich jetzt ein bisschen achten? Aber ja klar, geiler wäre natürlich, wenn jetzt hier, wenn ich tatsächlich Cello-Unterricht nehmen würde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme auch mit YouTube-Tutorials mittlerweile okay zumindest hin.
Klingt super spannend auf jeden Fall. Diese Online-Geschichte ist ja auch ein Riesending. Was liest du gerade?
Von Paul Adler nämlich, tatsächlich ganz konkret. Das liegt ja auf meinem Schreibtisch, weil das unsere Oper wird. Ansonsten, Alte weiße Männer von Sophie Passmann fand ich ziemlich cool.
Da habe ich das Hörbuch gehört, das ist echt spannend.
Ah, ja, ich fand's gut. Und sie hat ja noch ein Buch, das habe ich jetzt geschenkt bekommen. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Genau, egal, aber das waren jetzt so. Und Zeitung. Ich lese tatsächlich sehr viel Zeitung.
Krass. Hast du so eine Tageszeitung im Abo oder holst du dir dann immer irgendwie eine? Oder alles digital?
Es ist tatsächlich alles digital. Ich bin da so ein bisschen, meine Freundin findet es total schrecklich. Aber ich lese tatsächlich sehr gerne auf dem iPad. Ich bin da so einer, der das irgendwie ganz gerne macht. Und ansonsten lese ich es irgendwie doch nicht. Also wenn da so eine Zeitung rumliegt, lese ich immer mal wieder gerne einen Artikel, aber so regelmäßig doch eher Zeitung tatsächlich.
Ja, das ist voll schwierig, ne? Ich habe mich mal am Bahnhof irgendwie breitschlagen lassen zu so einem Zeit-Probe-Abo. Mhm. Und dann kamen da immer diese riesen Schinken jede Woche. Und die stapeln sich im Wohnzimmer. Und jedes Mal, du willst schon gar nicht mehr in den Raum reingehen, weil du so ein schlechtes Gewissen hast über diese Papierverschwendung, weil man nicht einmal reinschaut. Also im Grunde ist diese digitale Sache dann wahrscheinlich doch eher nachhaltiger.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich jetzt die ökologischen Produktionskosten für dieses iPad mit einrechne,
ja, ob das dann recht. Am Ende irgendwie... Aber benutzt es für so viele verschiedene Dinge. Genau. Vielleicht gleicht sich so aus. Ja.
Das stimmt. Genau.
Aber die nächste Frage finde ich super spannend, weil ich musste so lachen über deine Insta-Story letztens. Denn die dritte Frage ist, also ich habe der Podcast, den gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt, aber ich habe eben bei Spotify eine Playlist, die heißt Weites Feld, die Playlist, eingerichtet, wo jeder Gast eben sich gerne ein, zwei Songs wünschen kann, die wir da draufstellen. Und du hast ja gepostet, deine Soundcloud-Listeners seit den letzten, 10 Jahren oder sowas. Ja. Und deine Listeners bei Spotify. Und innerhalb kürzester Zeit hast du bei Spotify so viele Klicks gehabt wie in Soundcloud im letzten Jahrzehnt. Was ist da los?
Ach so, ich bin tatsächlich mit so einem kleinen Nebenprojekt, wo ich irgendwie in 2 Wochen mal ein Album, mein kleines Album zusammengeschraubt habe. Davon ist ein Track auf eine Editorial-Playlist bei Spotify gekommen. Die ist nicht besonders groß, das sind jetzt irgendwie mittlerweile so 20.000 Abonnenten, die abonniert haben. Aber das hat dafür gesorgt, dass irgendwie in allerkürzester Zeit mega viele Streams, erstmal nur auf dem einen Song oder dem einen Stück, der ganz viele Streams bekommen hat. Und dann jetzt aber langsam auch die EP über das Release Radar und die ganzen Spotify-Algorithmen an diverse Leute verteilt werden.
Das heißt, Spotify stellt sozusagen diese Playlists zusammen, oder wie ist das?
Genau, Spotify, also es gibt zwei Arten, glaube ich, an Playlists, und die sind auch zum Teil gemischt. Es gibt einmal die kuratierten Playlists, wo wirklich ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube, die haben 100 Editoren weltweit, die 3.000, 4.000 Editorial Playlists, also so Playlists haben, die von denen persönlich zusammengestellt sind für diverse Situationen, fürs morgens aufstehen, Frühstück essen, fürs Kaffeehaus, für und so weiter. Und dann gibt es eine Playlist jetzt, die ist relativ neu, die heißt Not Quite Classical. Bei der ich schon dachte, hey, der Name trifft's ganz gut, auf der ich dann irgendwann das Stück gefunden habe und dann irgendwann morgens aufgewacht bin und gesehen habe, hey, irgendwie hat dieses Stück jetzt innerhalb von einer Nacht irgendwie 600 Plays, was ist denn da los? Und das sind jetzt gerade eher so pro Tag irgendwie 2000 bis 3000 Plays, also das ist total Wahnsinn, was dieser Spotify-Ökosystem da an Reichweite produziert. Genau, und es ist eben auf dieser einen Playlist drauf und darüber hören es gerade
ganz gut. Das könnte doch, was für ein Song von dir ist da drauf? Es könnte ja ein prima Song für die Weidesfeld-Playlist sein, damit es jetzt hier täglich noch tausende Plays dazu bekommt.
Ja, mega. Gerne. Das ist, ich muss dazu sagen, ich finde den gar nicht so gut eigentlich. Ich war so ein bisschen so, okay, na gut. Der heißt Becoming Ocean, also Ozean. Wir werden Ozean.
Ja.
Genau, Becoming Ocean heißt der.
Und gibt es parallel noch einen, der auch bei Spotify ist, den du zum Beispiel richtig gut findest, dass man so einen Vergleich mal auch hat, deiner Klangästhetik?
Gerne. Warte, jetzt muss ich immer drüber nachdenken. Ich finde tatsächlich von der Orchesterverfremdung, muss ich jetzt überlegen, ich glaube entweder, ich finde Enter eigentlich den ersten Track davon ganz gut, und ich glaube die aus den Miniaturen könnte man auch noch einen. Von den Miniaturen mag ich auch einige. Weird Plants and Strange Animals. Den finde ich auch schön. Das ist überhaupt nicht elektronisch, witzigerweise. Das ist der zweite Track von der Orchesterverfremdung, also das zweite Teil.
Ja.
Den mag ich auch sehr. Und ansonsten die Miniatur 1. Also ich sag mal, wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann wäre das... Oh Gott, das ist schwierig.
Das sind die begrenzten Mittel, die dich jetzt wieder kreativ machen.
Ja, genau. Wenn ich mir einen aussuchen müsste. Oh je.
Ach, was soll's.
Ich kann's nicht.
Wir packen zwei drauf, Felix.
Okay.
Weil du's bist.
Oh Gott, das ist schwierig. Ich glaube, oh je. Es ist ein bisschen wie sein Lieblingskind. Es ist echt schwierig.
Die anderen werden es dir nicht übel nehmen.
Die anderen Tracks, meinst du?
Die anderen Tracks, ja.
Weiß ich nicht.
Okay, vielleicht strafen sie dich ab mit geringen Klickzahlen, dann, weil sie nicht mehr so oft erscheinen im Algorithmus.
Ja, das ist halt auch ein großes Ding, ne? dass ich irgendwie auf einmal auf diese ganzen Klickzahlen gucke und jetzt fast schon den Impuls habe, dann Musik zu schreiben, die für den Algorithmus funktionieren.
Man muss mega aufpassen, oder?
Es ist super, super schwierig.
Dass man nicht schwach wird.
Ja, weil es ist so verlockend und so viel, also es ist echt... Also gucken, was ist denn? Das Ding ist halt, ich höre mir die alle gerne an.
Ja. Das ist auch. Also ich denke, weißt du, wenn du ein, zwei jetzt aussuchst, man findet ja da über den Klick sozusagen zum ganzen Album.
Das stimmt.
Natürlich ist der Shoutout hier, hört euch einfach alles an.
Hört euch alles an. Dann würde ich sagen, Orchesterverfremdung, das erste Stück, Enter.
Okay. Es ist drauf, um Gottes Willen. Jetzt ist es vorbei, wow. Felix. Nein, Moment, ich will mich doch umentscheiden. Nein,
ist gut,
so
ist spät. Ist gut. Eine Einladung ist dieses Stück. Und man hört auch, kleine Side-Note, in dem Stück hört man in der Mitte, wie ich beim Dirigieren den Taktstock habe fallen lassen und das Orchester lacht.
Wirklich? Und also das war quasi in den Aufnahmen und das hast du mit reingeschnitten?
Genau.
Cool.
Ich fand es irgendwie richtig, so ein paar verletzliche Momente mit reinzupacken. Es passt auch einfach in die Konzeption des Stücks, weil es auch so ein bisschen um O-Tonen und es sind sehr viele O-Töne drin. Von daher passt es ganz gut. Und nicht nur musikalisches Material, sondern eigentlich O-Töne als musikalisches Material auch verwendet. Genau, aber das ist so als kleine Trivia am Rande.
Mega gut. Schnelle letzte Frage, mit der der Podcast immer schließt. Wenn du gerade so eine stressige Phase hast, du komponierst vielleicht viel zu Hause im Studio oder du hast dann so eine lange Tour, weil diese Orchester, diese Theaterproduktionen ja oft mehrere Wochen sind, wenn du da vor Ort sein musst. Oder du hast so viele Parallelprojekte und musst irgendwie mal einen klaren Kopf bewahren. Gibt es irgendwas, was du machst, wenn du abends versuchst abzuschalten? Gerade wenn vielleicht das eigene Studio eine Tür entfernt ist, ist das oft nicht so leicht?
Ja. Ich bin total der StarCraft 2-Nerd. Ist ein Computerspiel. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich gucke mir sehr gerne Spiele von Profispielerinnen und Spielern an.
Also du zockst das gar nicht selber, sondern du bist so einer, der auf Twitch oder sowas sich
genau,
dann...
Genau.
Krass. Kannst du kurz erklären, wie man zu sowas kommt? Was ist der Sinn bei sowas? Ich habe mich das schon oft gefragt.
Also ich habe früher auch... ab und zu spiele ich das auch. Und dieses Spiel ist halt... Es ist ein Computerspiel, in dem man drei verschiedene Rassen spielen kann. Es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Und dieses Spiel ist unglaublich stressig. Wenn du das gegen... Also spielt man in der Regel 1 gegen 1. Und jeder kleine Fehler, den du machst, kann sofort bestraft werden und wird in der Regel sofort von deinem Gegner ausgenutzt. Und es geht um Millisekunden. Und die Actions, die Aktionen pro Minute liegen da irgendwo bei 400, 500 Aktionen oder 600 Aktionen pro Minute. Das heißt, du bist wie ein bisschen wie am Klavier tatsächlich. Oder an einem Instrument. Voll gestresst. Und normalerweise ist es bei mir so, wenn diese Spiele vorbei sind, oder früher zumindest, als ich noch gespielt habe, war ich so leicht am Zittern, gerade wenn es lange Partien waren. Das heißt, wenn du dich über 30 Minuten lang hardcore konzentrierst und versuchst nie einen Fehler zu machen, jeder Millisekunde, bin ich vollkommen fertig.
Und ich finde, der Sound, den du dabei immer machst, der bringt total rüber, wie man sich fühlt, wenn man das spielt.
Sehr gut, genau. Aber es macht unglaublich Spaß, das muss man dazu sagen. Es macht unglaublich Spaß auch gleichzeitig. Und das Schöne ist dann, wenn ich mir so Profispielerinnen und Spieler angucke, dann habe ich ein ganz ähnliches Erlebnis, aber es ist überhaupt nicht stressig. Es ist total entspannt. Ich schlafe manchmal auch dabei ein.
Und es ist voll abgefahren.
Ich finde es halt spannend. Ja. Es ist wirklich so, ich würde mich total freuen, wenn das bei Weltmeisterschaften hier überall in jeder Bar übertragen wird und ich mich mit jedem und jeder über StarCraft 2 unterhalten könnte, aber... Ist leider
also wir machen es vielleicht so, weil also ich finde das super interessant. Ich habe also diese Twitch-Gaming-Zuguck-Sache erst so durch Zufall nebenbei entdeckt. Okay. Und wenn man das vielleicht selbst nicht gezockt hat, dann hat man nicht so einen Zugang. Aber ich denke, wir machen mal was. Wir packen einen Link zu so einer Episode, die du vielleicht besonders interessant fandst, in die Shownotes. Ja, einfach, dass jeder, der sich fragt gerade, was ist das eigentlich, mal reinziehen kann, wie also wirklich ja viele, richtig viele Leute in ihrer Freizeit, also da gibt es nicht nur die Netflix-Serien, sondern ziehen sich wirklich Leute beim Zocken rein. Das finde ich so interessant. Das kriegt man manchmal gar nicht mit, so was es für Strömungen gibt.
Ja, also es ist vor allem auch, es wird auch immer größer. Und es ist ein riesen Bereich, riesen Sportbereich auch mittlerweile. Ich war auch bei einem Turnier in Katowice, was jetzt gerade auch wieder stattfindet, wo eine riesen Arena voll war mit zehntausenden Leuten, die alle. Also es war wie ein Fußballspiel, ja. Eine riesen, mega gute
Atmosphäre. Obwohl dann da nur Leute sitzen an PCs sozusagen.
Genau, die sitzen da unten an PCs und bewegen sich jetzt nur mit ihren Händen und Fingern. Und es wird halt riesig übertragen auf großen Leinwänden und siehst du halt, wie sie gerade gegeneinander spielen.
Voll abgefahren. Das ist eigentlich prädestiniert dafür, dass du auch mal Gaming-Musik machst,
ja,
wenn du das so magst.
Dachte ich mir auch. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Es ist so ein bisschen, es ist ein schwieriger Bereich, sag mal. Es ist schwierig, da gerade in Deutschland da reinzukommen. Und ich habe da auch leider nicht so die Kontakte. Hey, aber wenn gerade jemand zuhört, der zufällig ein Spiel entwickelt.
Die Listener von Weites Feld, also da gibt es so viele Profi-Zocker und Programmierer, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst.
Ja, super.
Wir packen auch deine E-Mail-Adresse in die Shownotes, die Anfragen. Du kannst dich kaum retten in der Zukunft, nehme ich an.
Ich bin auch bei Instagram, also wenn ihr mögt. Schickt mir eine DM.
Ich bin mega cool. Felix, ich danke dir recht herzlich. Du hast dir die Zeit jetzt hier genommen, so viel auch und so ausführlich über deine Arbeit erzählt. Hat mich total gefreut, dich hier als Gast zu haben.
Danke. Ja, danke dir, dass du das machst. Das
ist echt ein cooles Format. Es gibt die Mega-Führung, die private durch dein Studio und die 10 Steps auf dem Weg zum erfolgreichen Komponisten. Das gibt's alles im Mitglieder-Patreon-Bereich. Das ist auf jeden Fall für jeden extrem zu empfehlen. dir jetzt viel Erfolg bei deinen zukünftigen Projekten, die jetzt gleich kommen. Wir packen einiges rein. Vielleicht wirst du den einen oder anderen Hörer und bekannterweise in deinen Konzerten und Aufführungen sitzen haben.
Ja, ich würde mich freuen. Ich trinke auch immer gern noch einen Tee mit euch oder so.
Ja, genau. Also wir könnten vielleicht, genau, wir machen es. Die ersten 10, die sich bei dir vorstellen als Weites Feldhörer, denen geben wir einen Kaffee aus.
Ja, bin ich bei.
Cool. Felix, gute Zeit dir. Vielen Dank und ja, bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Das war die Podcast-Folge mit Felix Rösch und ich hoffe, ihr habt so wie ich viel Neues lernen können über das weite Feld der Komposition. Falls ihr jetzt Lust auf mehr Content bekommen habt und vielleicht sogar selbst mit der Idee spielt, als professionelle Komponistin zu arbeiten, schaut doch einfach bei uns auf der Patreon-Seite vorbei unter www.patreon.com/weitesfeld. Dort gibt's den Bonus-Talk mit Felix und die exklusive Videoführung durch sein Studio. Ich freue mich jedenfalls drauf, euch dort zu treffen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.